Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast. Tim, ich freue mich, dass du auch wieder mit dabei bist. Hallo Tim.
Hallo, grüß dich.
Und grüße dich, Tim. Und wir haben heute wieder spannende Themen. Wir fangen nämlich gleich mal wieder mit einem aktuellen Ereignis an, so wie wir es die letzten Podcaste immer auch schon gemacht haben. Es ging immer wieder um das Thema mit einem Hubschrauber. Und ich bitte es zu entschuldigen, falls ich zwischendurch weg muss. Ich sitze nämlich gerade hier in der Wache bei mir beim Christoph 91 und es kann sein, wenn der Alarm geht, dann muss ich schnell los und unterbrechen wir kurz. Ich nehme euch gerne mit, aber dann läuft der Podcast ewig weiter und später machen wir dann weiter. Und für all die, die denken, ach, der Andreas, der macht jetzt Podcast hier in seiner Arbeitszeit. Ich habe gestern an meinem freien Tag schon fleißig vorgearbeitet, also von daher Arbeit bleibt da nicht liegen. Gut, Tim, aber dann kommen wir lieber gerne auch gleich aufs nächste Thema zu sprechen, bevor es hier bei mir wieder rund geht. Wir hatten es ja die letzten Podcasts schon, komische Hubschrauberlandungen und darüber gesprochen. Und diesmal ist es so, es ist ein Hubschrauber abgestürzt in Bayern. Und es gab erstmal gar nicht viel Material dazu, sondern die einzigen Bilder, die man erstmal gesehen hat, ist, dass der Hubschrauber verkehrt rum im Fluss treibt. Mhm. Erzähl mal, wie war das? Du bist ja bei der Polizei, da schlägt sowas ja nochmal ganz anders ein. Was kannst du denn dazu erzählen?
Ja, also erstmal ne. Komisch, dass gerade so viel passiert, dass wir auf tagesaktuelle Sachen mehr oder weniger Bezug nehmen. Das ist natürlich jetzt wieder höchst tragisch. Und ich habe so polizeimäßig auch, ja, über so die internen Chatkanäle kriegt man sowas dann mit. Ne? Dann geht sowas natürlich schnell rum. Aber die Bundeswehr hat da natürlich auch sehr schnell den Riegel vorgeschoben, das zu einem Sperrgebiet erklärt und so weiter und so fort. Das, was man wie vermutlich die meisten erstmal nur gehört hat, irgendein Paddler hat Wrackteile eines Hubschraubers gefunden. Und dann gingen ja direkt so die ersten zwei Fotos, einmal von einem sehr fein abgerissenen Tailboom mit für mich sehr intakt aussehendem Heckrotor rum und die Zelle des Hubschraubers, die falsch herum, also mit dem Bauch nach oben im Wasser trieb, mit einer Beschädigung irgendwo im Frontbereich zu sehen, was erstmal so nicht gut aussah. Und ich muss ehrlich sagen, dass in einem relativ dicht besiedelten Land wie Deutschland ein Hubschrauber verunfallt und es kriegt so erstmal niemand mit, außer ein Paddler, der Wrackteile irgendwo treiben sieht, hätte ich nicht gedacht, dass es sowas geben kann.
Ja, ich habe mir mal die Stelle auf Google Maps angeguckt. Also es ist schon einiges da, wo man sagen kann, okay, das ist vielleicht ein bisschen abgelegen. Viele haben dann auch, ich hatte das auch bei mir im Instagram-Profil mal thematisiert, gleich mal auf die Flugsicherung geschimpft. Ne? Wie kann das denn sein? Was macht die Flugsicherung eigentlich beruflich? Wo ich mir denke, so meine Herren Leute, entspannt euch mal. Weil nur, weil jetzt die Flugsicherung das nicht mitbekommen hat, heißt das nicht, dass es sonst keiner mitbekommen hat. Einmal hat der ELT an Bord gehabt, das ausgelöst hat oder nicht, weiß ich nicht. Dann kriegt es auf jeden Fall schon mal die Koordinierungsstelle in Düsseldorf mit und die unternehmen dann erstmal die Suche, warum hat es ausgelöst und telefonieren erstmal rum, bevor da gleich der Search and Rescue Hubschrauber zugeschickt wird. Und es ist natürlich das Thema, wenn der sich nicht auf Funk meldet, weil der so tief fliegt und dann sowieso keiner versteht, dann wird auch die deutsche Flugsicherung da nichts machen, weil das ist kein Luftraum, in dem man so überwacht ist, dass man ständig mit jemandem im Funkkontakt steht.
Ja, zum einen das und wenn man Tiefflug trainiert, und das war jetzt nicht nur Tiefflug, das war ja Tiefstflug, das war ja wirklich, wir sagen schon mal Baumwipfelhöhe oder Ameisenkniehöhe, so tief hat man keinen Radarkontakt mehr. In der Regel meldet man sich dann auch kurz, wenn man irgendwo auf einer Frequenz ist, ab und sagt, man macht halt eben diesen Tiefstflug. Und da wundert sich auch keiner, wenn man vielleicht mal eine halbe oder dreiviertel Stunde nicht mehr auf dem Radar auftaucht, weil man ja was trainiert und vielleicht in dem Verfahren auch mal eine Außenlandung macht, länger am Boden bleibt. Und da wundert sich dann erstmal kein Radarlotse oder FIS, wo dieser Hubschrauber vielleicht jetzt geblieben ist, weil er sich ja aktiv dann abgemeldet hat oder eben man hat gesehen, okay, der geht jetzt runter. Und wenn man sich auch die alten Radar- oder Flight Radar 24-Tracks anguckt, die sind halt offensichtlich der Mulde sehr tief gefolgt von da, wo man dann zwischendurch vielleicht mal wieder Kontakt hatte.
Mhm. Und vor allen Dingen ist es ja nicht so, dass die Radarabdeckung irgendwie bis 50 Meter runtergeht, sondern du hast ja meistens schon Probleme, manchmal unter 500 Fuß irgendwann fängt es an oder auch teilweise unter 1000 Fuß, je nachdem, wo man sich da befindet. Also ich weiß nicht, wie das in dem Gebiet da aussieht. Es passiert mir selbst, wenn ich auf einer halbwegs normalen Flughöhe fliege und die Fluginformation auf einmal sagt, wir sehen Sie nicht mehr auf dem Radar. Und dann fragt die immer mal nach, wo wir denn eigentlich sind, bis wir dann wieder da sind und dann bestätigen mir das auch. Also von daher ist das eigentlich gar nicht so ungewöhnlich. Aber wie du schon sagst, Tiefstflug, da bin ich heraus, auch mit dem Rettungshubschrauber. Ihr trainiert das auch bei der Polizei, oder? Oder macht das nur die Bundeswehr?
Also die Bundeswehr trainiert das natürlich exzessiv, weil das für ihre Aufgaben ja sehr wichtig ist. Für unsere Aufgaben kann das auch schon mal wichtig sein, wenn wir mit Spezialkräften agieren, zum Beispiel, dass wir eine verdeckte Annäherung machen und die kann halt entweder sehr, sehr hoch oder, wenn man die Spezialkräfte dann halt aber absetzen will irgendwo, sehr, sehr tief passieren, dass man maximal was hört, im besten Fall noch nicht mal was hört und wir auf einmal da sind. Und dazu trainieren wir natürlich auch Tiefstflug, Konturenflug, wie man das auch immer nennen will, ist natürlich Teil der taktischen Ausbildung auch bei uns.
Was war denn, was ist dir denn aufgefallen an den Fotos? Du hast ja gesagt, einmal das sauber abgetrennte Heck und dann gab es noch diese verkehrt rumschwimmende Zelle im Wasser. Ist dir da irgendwas aufgefallen? Hast du dir da am Anfang Gedanken gemacht? Weil wir Piloten, wir gucken ja immer dann gleich, okay, warte mal, wo könnte hier irgendwas sein am Hubschrauber, was irgendwie nicht mehr stimmt, ja?
Ja, genau. Tatsächlich habe ich versucht, mir das anzugucken, habe relativ schnell gemerkt, dass mir die Fotos so nicht ausreichen und habe dann gedacht, bevor ich da mir jetzt selber was reininterpretiere, warte ich mal ab. Es kamen mir dann auch schnell die ersten Informationen, die meiner Meinung nach auch sehr plausibel sind mit allen Zeitinfos, die man bekommen hat. Aber was, also für mich war wirklich sehr, sehr, sehr merkwürdig, dass dieser Heckausleger so klar abgetrennt war und der Heckrotor an sich, der Fenestron, die kleinen Blätter so unbeschädigt war. Und es war natürlich, ja, war das jetzt merkwürdig oder nicht, aber es war das Landegestell im Prinzip abgerissen, das Kufenlandegestell. Und das spricht natürlich immer irgendwo dafür, dass das Kufenlandegestell eine Berührung hatte mit dem Boden, mit irgendwas anderem, auf jeden Fall gegen Hindernis geprallt ist.
Ja, vor allen Dingen, wenn die Zelle im Wasser liegt und du eigentlich mit einem Landegestell eine Wasserberührung hast, dann reißt es nicht so ab oder verbiegt sich eigentlich normalerweise nicht so. Wenn du irgendwo auf Land crasht, ja, dann klar. Aber so war das im ersten Moment noch seltsam, wie es aussah. Aber ich konnte mir da auch keinen Reim draus machen, außer dass da eine Hochspannungsleitung vielleicht lang geht. Aber das konnte man auf den Bildern nicht erkennen. Und dann kam ja irgendwann mal über die Presse, und mehr wissen Tim und ich da eigentlich auch nicht wirklich drüber, dass da wahrscheinlich Seile gespannt sind, Stahlseile in 4 bis 6 Meter Höhe, die für eine Messstation, glaube ich, sind, richtig?
Ja, genau. Dort soll ja eine Pegelmessstation installiert sein. Und soweit ich weiß, muss man sich das so vorstellen, dass halt eben dort über die Flussbreite diese Drahtseile gespannt sind. Und an den Drahtseilen aus einem Häuschen, aus einer Messstation, Sonden da lang gefahren werden, autark, und diese dann Messungen in der Mulde durchführen. Die werden dann am Seil, die Mulde ist ja der Fluss, über den Fluss gefahren und in der Mitte des Flusses runtergelassen entsprechend und dann Wasserproben genommen oder was auch immer, Strömungsproben. Ich weiß es nicht genau, was da gemacht wird. Auf jeden Fall Sonden, die dort gewisse Informationen feststellen, die sie brauchen, an diesem Stahlseil langfahren. Und es liegt nahe zu vermuten, dass eben dieser Hubschrauber gegen dieses Stahlseil geflogen ist im Tiefflug, da auch die Wrackteile relativ nah an dieser Messstation gefunden wurden.
Da würde ich mir jetzt meinen Kopf zerbrechen und sagen, okay, wie könnte er da reingeflogen sein? Für mich sieht es eher so aus, als ist er mit den Kufen hängen geblieben und hätte dann einmal so nach vorne mit der Nase rum, Heck hinten hoch, wie so ein Salto gemacht, oder? Verkehrt.
Ja, da gehe ich auch mal von aus, dass er halt genau eben mit den Kufen hängen geblieben ist.
Wir haben halt die anderen Teile vom Hubschrauber noch nicht gesehen, wie die aussahen, ja.
Ja, und von daher, wenn dann Leute sagen, oh mein Gott, so ein Stahlseil, so ein Hubschrauber, der ist doch viel größer, viel stärker, warum trennt er das nicht einfach durch mit seiner Geschwindigkeit, mit seiner Masse? Ja, kann sogar passiert sein im Endeffekt. Ob das intakt ist oder nicht, weiß man ja gar nicht. Also zumindest wir nicht oder die Öffentlichkeit. Die Unfalluntersuchung vor Ort hat das mit Sicherheit sich angeguckt und festgestellt, ob da Beschädigung oder eine Zerstörung des Stahlseils stattgefunden hat. Aber man muss sich ja vorstellen, dass dieser Hubschrauber mit einer gewissen Geschwindigkeit da lang geflogen ist. Und selbst wenn es durchtrennt hat, hat es ja erstmal ein Widerstand, der durchbrochen werden muss. Und somit wird der Hubschrauber für eine kurze Zeit in eine unklare Fluglage gekommen sein. Und wenn ich halt in 4-5 Metern Höhe fliege und dann kurzfristig 5-6 Meter absacke, kann sich jeder ausrechnen, wie nah dann der Boden ist. Der berührt dann nämlich den Hubschrauber. Mhm. Und dann wird er definitiv unkontrollierbar. Also so tief gegen Seil fliegen, Stahlseil fliegen, Leitung fliegen, hat meistens katastrophale Folgen.
Gibt ja auch jede Menge YouTube-Videos, wo man sieht, da fliegt ein Hubschrauber rein, der eine schafft es, der andere nicht. Es hängt halt auch immer von der Stahlseildicke ab. Ja, wenn ich so eine Telegrafenleitung habe, dann habe ich vielleicht eher Glück, als wenn ich eine Hochspannungsleitung erwische mit einem dicken Kabel. Und das ist ja auch das, was ich immer predige, wo ich einfach sage, das ist für uns so gefährlich, diese Leitungen. Die Frage ist ja jetzt haben die Tiefflug geübt. Macht man das einfach so? Oder wie trainiert man das, Tim? Ich trainiere es ja nicht, deswegen kann man sowas verhindern? Oder hast du eine Idee, wie die Bundeswehr sowas normalerweise verhindert?
Also ich weiß nicht, wie die Bundeswehr es macht, aber ich kenne den Grundsatz, wenn man Tiefflug trainiert, muss man vorher die Strecke, auf der man das macht, aufklären. Da führt eigentlich kein Weg dran vorbei. Dann kann man nämlich Dinge einfach ausschließen. Da kann ja auch einfach irgendwo jemand stehen und einen Lenkdrachen steigen lassen. Da kann jemand am Rand stehen und eine Drohne steigen lassen. Da können irgendwelche Leute grillen und irgendeine Party machen oder was weiß ich und Zelte stehen. Das macht mir dann vielleicht nichts aus, aber wenn ich am Tiefflug vorbeiknaller, versetze ich den Schreck des Lebens und im schlimmsten Fall räumt mein Downwash das Zelt ab. Deswegen also für die Sicherheit selbst ganz am Anfang und auch für die Sicherheit natürlich der Bevölkerung sollte man solche Tiefflugstrecken oder wenn man das vorhat auf gewissen Strecken, die vorher einmal aufklären, ob das dann an dem Tag überhaupt möglich und sinnvoll erscheint. Das nervt vielleicht irgendwann, weil man die Strecke in- und auswendig kennt. Aber solche Dinge passieren, werden auch immer wieder passieren. Und mir zeigen sie wieder, sei nicht faul. Guck vorher nach, ob irgendwas im Weg sein könnte. Es sichert einfach dein und das Leben anderer.
Das hast du eben schön gesagt. Das ist wie bei der Vorflugkontrolle. Die machst du auch am Tag einmal, zweimal, je nachdem, vielleicht auch öfters. Und denkst, also die letzten 3000 Mal war halt alles okay. Dann wird diesmal auch schon nichts sein. Und genau dann geht's wahrscheinlich meistens schief, weil doch irgendwo ein Lappen liegt, den irgendeiner vergessen hat. Oder es hat sich doch irgendwo ein Riss gebildet, den man dann in dem Moment aber erst entdeckt hätte sozusagen. Oder, ja.
Ja, und gerade auch bei so kleinen Flüssen, ne, man kennt ja auch diese kleinen Floße, die man selber dann an Drahtseilen, wo man sich dann selber rüberziehen kann, die bei irgendwelchen Wanderwegen installiert werden, um den Wanderern noch mehr Erlebnis zu geben. Die denken nicht daran, dass das vielleicht sogar eine anerkannte Tiefflugstrecke der Bundeswehr ist oder was weiß ich. Die installieren das, freuen sich. Der Bürgermeister von Dorf XY schneidet da vielleicht noch irgendwie so eine Banderole durch und eröffnet das feierlich. Und morgen kommt der Hubschrauber und räumt's ab. Das ist halt echt saugefährlich. Und ja, man muss wirklich mit den blödesten Sachen rechnen. Und deswegen, auch wenn ich heute was aufkläre, heißt das nicht, dass das morgen vielleicht nicht mehr sicher ist.
Ja, und viele Drohnenpiloten denken auch, ach, den Hubschrauber, den kann ich doch erkennen, das ist doch kein Problem. Außer im Rettungshubschrauber fliegt doch eigentlich nicht so tief und selbst die fliegen nicht so tief. Das hat man ja auch immer wieder mal. Da kann er einem wirklich auf Augenhöhe sozusagen begegnen und das relativ fix, weil wenn man im Tiefflug kommt, der Schall breitet sich nicht so schnell aus, weil er gerne geschluckt wird, gerade mit vielen Kurven und dann auf einmal ist er da. In 6 Meter Höhe dann eben, ne? Was war das für ein Muster? Ach so, Entschuldigung.
Was war das für ein Muster? Ich glaube, es waren 135, wenn ich das alles richtig mitbekommen
habe. Ich weiß es leider nicht. Ich habe mich auch ehrlich gesagt nicht schlau gemacht, was es jetzt genau ist, weil das ja alles auch wieder nur aus der Presse irgendwie hier und da rausging und man sich nicht einig war. Aber wenn man das Kennzeichen eingibt, dann finden wir das heraus und ich glaube, es kann gut sein, dass es nur 35 oder 45 da war.
Ja, also ich bin mir da ziemlich sicher, dass das nur 135 war. Von daher behaupten wir das jetzt erstmal.
Es war ja auch eine silberne. Also sie war ja nicht in Bundeswehrfarben lackiert, sondern die war ja fürs Training gedacht. Genau. Und ja, saßen ja 3 Personen drin. 2 wurden gefunden, eine fehlt noch. Das ist jedenfalls heute, als wir den Podcast aufnehmen, der aktuelle Stand. Und gerade dadurch wurde jetzt wieder das Thema aufgewirbelt, nützen denn Cable Cutter eigentlich bei sowas, bei solchen Stahlseilen? Und Das ist so eine Sache.
Tja.
Kann gut gehen, kann nicht gut gehen. Ein Cable Cutter funktioniert ja folgendermaßen. Wir haben einmal oben und unten an der Zelle, das ist wie so ein Arm, der absteht, der ein bisschen spitz aussieht. Und dann läuft der zu Richtung Zelle und am Ende kommt dann ein Stück Metall, nenne ich mal sowas, der praktisch wie so ein Stahlseil, was da praktisch reingeleitet wird, durchschneiden soll. Das gibt natürlich trotzdem einen ordentlichen Ruck, aber auch das geht nur bis zu einer bestimmten Dicke. Und deswegen sieht man auch manchmal unten an den Kufen, die Hubschrauber, die diese Cable Cutter haben, die haben dann so ziemlich hohe Spitzen an den Kufenspitzen nochmal dran, damit möglichst das Seil eben zu diesem Cable Cutter hingeleitet wird und nicht irgendwie auch noch an den Kufen hängen bleiben kann und das Ganze im Kufenlandegestell, so wie hier vielleicht, dann sozusagen endet. Aber ich kenne auch diese Stahlseile dort vor Ort nicht. Ob die dicker sind als wie von einer Hochspannungsleitung oder wissen wir alle nicht. Vielleicht war der Hubschrauber nicht schnell genug. Wir kennen ja nicht die Geschwindigkeit, mit der er ins Wasser gestürzt ist. Weil man braucht schon irgendwie eine gewisse Geschwindigkeit, damit das Ganze auch funktioniert.
Ja, oder zu schnell, also das heißt zu schnell oder so schnell, dass halt, obwohl das Kabel gekappt wurde, wie du eben gesagt hast, hält es sich ja trotzdem kurz auf. Es verzögert ja trotzdem.
Genau, ja.
Und das gibt natürlich einen Kippmoment nach vorne. Mhm. Und wenn man so niedrig unterwegs ist, kann das ja schon entscheidend sein. Also da kann man teilweise gar nicht so schnell reagieren.
Das stimmt, ja. Also von daher, Cable Cutter sind durchaus natürlich eine sinnvolle Sache. Es gibt einem irgendwie doch ein bisschen mehr Sicherheit. Aber es heißt nicht, dass es schützt, weil es ist einfach trotzdem doof. Wenn man mit einem Router ins Kabel fliegt, dann nützt mir der Cable Cutter eben auch nichts. Und diese Hochspannungsleitungen, wenn ihr von unten nach oben guckt, vom Boden in den Himmel, dann sieht man die natürlich schön, weil der Himmel ist blau oder weiß und dann ist da dieses dunkle Kabel drin. Aber wenn ich von oben nach unten drauf gucke, habe ich einen Acker, einen Wald, Wiese, was weiß ich, alles Mögliche oder Schnee oder was. Da sieht man diese Kabel extrem schlecht.
Ja, definitiv. Also ich hatte selbst mal die Situation, das war in der Nähe von Loma an der Talsperre, da geht auch eine Strom- und Telefonleitung, aber so eine ganz kleine, ne, diese mit den Holzbalken noch, Holzmasten, die geht da drüber und die sieht man einfach nicht, weil die kommt aus dem Wald, die ist niedriger als die Bäume, dann geht die einmal quer über diese Talsperre und auf der anderen Seite versorgt die so ein kleines Dorf eben mit Strom und mit Telefon. Und wir hatten eine Suche nach einer vermissten Person, sind dann auch in niedriger Höhe geschwebt, Gott sei Dank relativ langsam, dass wir im allerletzten Moment diese Leitung noch gesehen haben und hochziehen konnten und rübergegangen sind. Und damals war es so, dass eine Woche später der ADAC bei einer ähnlichen Einsatz das Ding eben gekappt hat mit seinem Hauptrotor bei einer Suche. Aber das war Gott sei Dank so dünn, dass der danach zu einer Sicherheitslandung auf einer Wiese gehen konnte und den Hubschrauber noch sicher absetzen konnte. Da ist da Gott sei Dank ein bisschen Sachschaden passiert, aber Gott sei Dank kein Personenschaden. Und das geht halt super schnell. Ne? Gerade wenn man seine Aufmerksamkeit eben vielleicht ein bisschen auf was anderes lenkt oder was anderes erwartet. Also so im Tiefflug, da würde ich auch eher nach Hochspannungsmasten oder sowas gucken. Und sowas, so eine Pegelstation, die hätte ich persönlich jetzt auch gar nicht so auf dem Schirm.
Null, ich auch nicht. Gar nicht. Also ich habe sicherlich wahrscheinlich sowas mal gesehen, aber ich habe das nicht abgespeichert. Irgendwie gut, ist jetzt nicht so meine Flughöhe, aber trotzdem das, gar nicht. Und da siehst du so ein Kabel wahrscheinlich auch wirklich genauso. Das geht im Hintergrund wahrscheinlich unter. Oder du siehst es halt einfach kurz vorher, wie mit einer Drohne kurz vorher so, oh, da ist ein Seil und peng, bist ja schon drin, weil du legst ja bei Geschwindigkeiten auch schon eine ganze Menge Weg zurück einfach, ja. Mhm. Darf man ja nicht unterschätzen. Tja, also sind wir mal gespannt, was dabei rauskommt. Sehr schade um die Besatzung, die dort an Bord war.
Ja. Ja, für mich ist auch noch interessant, jetzt, wie man daraus lernen kann, ob ein Huertraining da noch geholfen hätte. Man weiß ja nicht, wie die Situation nach dem Ausschlag war, aber für mich sah die Zelle relativ intakt aus, was man gesehen hat. Die war ja größtenteils unter Wasser. Ja, also so schlimm es ist, ist dann noch interessant, sind die ertrunken, sind die beim Aufprall gestorben? Ja, weil ich finde, das würde auch wieder so einen ganz neuen Twist geben, weil man ja dieses Huertraining verpflichtend nur macht bei diesem ganzen Offshore-Bereich. Aber wir sind ja auch dazu übergegangen, wenn wir über Wasserflächen, auch großen Flüssen wie dem Rhein oder ähnlichem, agieren, dass wir dort auch unsere Leute in Huat ausgebildet haben wollen. Wer es nicht kennt, Helikopter Underwater Escape Training, das speziell dafür ausgelegt ist, eben bei solchen Wasserungen von Luftfahrzeugen, von Hubschraubern, eben in entsprechender Zeit aus dem Hubschrauber rauszukommen und wie man da überhaupt rauskommt. Das stellt man sich vielleicht relativ einfach vor, aber ich habe es am eigenen Körper erlebt. Ich habe dieses Training auch am Anfang immer erst ein bisschen belächelt, bis ich selber mal in so einer Zelle saß, die dann untergegangen ist und trainiert wurde und musste danach zugeben, dass wenn mir das so passiert wäre ohne das Training, ich keine Chance gehabt hätte zu überleben.
Krass. Ich habe es leider noch nicht gemacht. Ist ja nicht verpflichtend, deswegen, das kostet ja auch eine ganze Menge Geld, aber da gibt es auch Trainingszentren extra für, ne? Du bist ja da in einem Schwimmbad gewesen, also Schwimmbad in Anführungsstrichen, das ist eine ganze Halle und da hängt dann ein Hubschrauber, der dann ins Wasser gelassen wird mit den Personen, wird dann noch umgedreht unter Wasser und dann müsst man gucken, dass man wieder rauskommt und da kann ja auch Sturm, glaube ich, simuliert werden und Blitze und Wellen und das ganze Programm, ja. Gut, wenn du unter Wasser bleibst, Tim, kriegst du keinen Sturm ab, keinen Blitz, keine Welle, aber du willst ja da rauskommen. Ja. Und das ist eine spannende Frage. Ne? Vielleicht sind die einfach bewusstlos gewesen und hingen dann da, dann sind sie natürlich ertrunken, ja. Aber oder konnten sie sich nicht befreien, weil halt einfach die Aufregung so groß war, dass sie einfach nicht mehr an die richtige Stelle vom Gurt gegriffen haben. Keine Ahnung. Das ist ja schon ein krasser Moment, wenn du da beim Hubschrauber ins Wasser knallst und du dich dann da irgendwie wiederfindest, aber eben in einer anderen Position und dann nicht siehst, wie kommst du da raus.
Ja. Ja, und da, so schlimm wie dieses Ereignis wieder ist und auch hoffe ich einfach, dass wir daraus wieder ein bisschen was lernen können für uns alle, für die, die aktiv fliegen, dass die sich da nochmal ein bisschen bewusst werden, wo die Gefahren liegen können und dass wir dann für die Zukunft entsprechend uns vorbereiten können, dass sowas am besten nicht nochmal passiert.
Das ist richtig, ja. Wir haben ja bei uns in den Hubschraubern auch Hochspannungsleitungskarten drin. Also gerade wenn schlechtes Wetter kommt und ich tiefer fliegen möchte, ich muss nicht sagen, ich muss, weil ich könnte ja auch umdrehen, aber möchte, weil ich natürlich dem Patienten helfen möchte, dann haben wir Hochspannungskarten drin, sodass uns da hoffentlich nichts überrascht, aber auch da kann man sich nie drauf verlassen, dass die aktuell sind, weil vielleicht wird eine gebaut und dann ist sie gerade so nicht in der Karte drin, weil sie noch nicht fertig ist und dann ting, in der nächsten Ausgabe ist sie erst drin und dazwischen der Bereich steht sie dann schon, ist nicht in der Karte drin. Also man kann sich nicht drauf verlassen. Es ist doch irgendwie, ich will nicht sagen, trügerische Sicherheit. Es gibt einem mehr Sicherheit, wenn man so tief unterwegs ist, aber man muss trotzdem aufpassen, dass da nicht noch irgendwie eine zusätzliche Leitung auf jeden Fall auftaucht. Ja. Und es gibt mehr Leitungen, als man denkt.
Absolut.
Das ist richtig, ja. Ja, schade. Also tut mir ja sehr, sehr leid und großer Verlust bei der ganzen Geschichte.
Ja. Wir bleiben dran und wenn sich da was ergibt, wir was hören oder vielleicht auch, wenn ihr da draußen was hört, haben wir natürlich immer ein offenes Ohr und würden dann darauf eingehen. Und darauf eingehen fällt mir gerade so ein, ein ehemaliger Mechaniker von uns hat sich bei mir gemeldet aufgrund der Vogelschlag-Problematik, die wir im letzten Podcast angesprochen haben und hat mir da mal so ein paar interessante Informationen zukommen lassen. Zum Beispiel, dass bei der 145, die wir fliegen, Andreas und ich, der muss Vögel bis zu einem Kilo bei der VNE, das ist die maximale Geschwindigkeit, die der Hubschrauber fliegen kann, aushalten. Wenn die nicht auf die Scheibe, die wird es nicht aushalten, aber auf den Mittelholm treffen. Und das hat einen ganz bestimmten Hintergrund.
Andreas. Ich kriege gerade Gänsehaut, wenn du das sagst.
Oha.
Ja, weil ich war vorhin, wirklich jetzt gerade nochmal vorher, war ich nochmal bei der H145 hinten und habe mir nämlich genau zu diesem Thema das angeguckt, als du mir das erzählt hast, was mich einfach interessiert hat und ich dann eben nochmal mit diesem Wissen, was du jetzt gleich lostrittst oder jetzt erzählt hast, nochmal ganz anders auf diese Scheibe und auf diesen Holm vorne geguckt habe, ja, und mir gedacht habe, ja, weil wenn da was mit einem Kilo einschlägt, ich meine, das Gute ist, da kommt erst noch der Scheibenwischer, der zertrümmert werden muss. Vielleicht nimmt der noch mal ein bisschen Energie weg. Aber durch diesen Mittelholm verlaufen halt für den Stick und für den Pitch die Ach, ich merke mir immer nur den Begriff aus der Capri, die Push-Pull-Bearings und diese flexiblen Bälle. Praktisch für die
Flexball-Beam.
Flexball-Beam, dankeschön. Die laufen da lang. Das heißt, wenn das durchschlagen wird, hätten wir vom Stick und vom Pitch her keine Kontrolle mehr über den Hubschrauber. Also mit anderen Worten, wir können ja nicht mehr fliegen. Da sind wir wieder bei der Ente aus dem letzten Podcast, wenn die da einschlägt, ja, und genau den Mittelholm trifft, dann wird's schwierig. Und der Teufel ist ein Eichhörnchen, weil wir hatten mal einen Vogelschlag bei der 155 und der ist nicht von vorne eingeschlagen, sondern von oben und hat dabei auch Schalter umgelegt am Panel vorne. So, damit rechnet man ja nicht bei so einem Vogelschlag, ja, und kann hier genauso passieren, ja. Schlägt das Ding halt völlig in Mittelholm ein.
Ja, und das ist halt, das sind Dinge, ne, über die macht man sich einfach auch keine Gedanken. Ich habe mich da schon mal gewundert, so, Mensch, was verläuft denn da vorne durch diesen Mittelholm in der Windschutzscheibe? Und habe mir das mal angeguckt in der Technik, als sie das auseinandergebaut hatten. Und dieser Flexball-Beam, der sieht halt wirklich aus nicht sehr stabil, sagen wir mal. Mhm. Also der ist natürlich biegbar, damit man den halt da durchführen kann. Früher war es so, die 145 gehört ja auch zur Baureihe EC140 BK117, also sehr altes Modell, BK117 schon, keine Ahnung, 40 Jahre alt, sage ich jetzt mal grob über den Daumen geschätzt. Und früher war es so, man hatte zwischen Pilot und Co-Pilot ein Post mitten durch den Hubschrauber gehen, also einen verkleideten, wie nennt man es, ein Mast, also ein Holm, einen verkleideten Holm, der mitten durch die Zelle nach oben ging. Und dort sind halt richtige Steuerstangen durchgelaufen, richtig massive Steuerstangen. Und irgendwann hat man dann gesehen, oh, hier Zugbelastung und da kann man auch einen Flexball-Beam nehmen und dann brauchen wir diesen Center-Post nicht mehr, dann führen wir das einfach flexibel um eine Kurve vorne durch den Holm nach oben. Funktioniert sogar wunderbar, halt bis da irgendwann mal was einschlägt. Und diese Steuerstangen zu verbiegen, klar, das geht auch, aber ein Vogel kommt ganz schlecht durch die Windschutzscheibe an diesen Mast oder an diesen Holm, der mitten durch den Hubschrauber lief. Das war dann relativ safe. Das fand ich jetzt sehr interessant, dass halt ein Vogel, der ein Kilo wiegt, uns eigentlich vom Himmel nehmen kann, wenn er uns doof trifft.
Hm. Ja, ist wirklich so. Also auch bei diesem Vorfall, den wir damals hatten, er hat den Piloten nicht getroffen, dieser Vogel, der war auch relativ groß, aber die kommen halt mit so einer Wucht in den Hubschrauber rein. Ja, man fliegt ja 200 irgendwas Sachen und selbst wenn der Vogel in der Luft stehen würde, bam, Riesenknall, Blut, Federn und dann fliegt dieses Ding hier. Das haut ja alles weg, auch was im Weg ist. Also von daher, und da sind wir dann wieder beim Thema, klares Visier, ja, nein, wer möchte. Ja, ist ja immer wieder ein großes Thema, aber das hatten wir ja auch schon. Und kann wirklich viel kaputt machen. Ich hatte es zum Glück noch nicht.
Nee, ich auch nicht. Toi, toi, toi. Hoffen wir, dass es nicht passiert. Und wo du klar Glasvisier sagst, das ist beim ADAC auch so. Das wird empfohlen, dass man das Klarglas oder andere Visiere im Flug unten hat, eben um ja möglichen Verletzungen oder Beeinträchtigungen durch Vogelschlag entgegenzuwirken. Und das hatten wir letztes Mal auch. Das heißt nicht unbedingt, dass ich damit den Vogel aufhalte, wenn er genau auf mich zufliegt, sondern wenn so eine Scheibe zerbirst, dann haben wir ja auch ein bisschen Plexiglas und alles Mögliche, was durch den Hubschrauber fliegt. Das kann mich natürlich auch im Auge verletzen. Also so Kollateralschäden, nenne ich es mal, die kann man dann natürlich auch gut mit verhindern.
Mhm. Da ist aber auch noch, hat das im letzten Podcast besprochen, ich weiß gar nicht mehr, zwischenzeitlich jetzt ein R44-Video aufgetaucht, wo so ein Vogel auch vorne auf die Scheibe einschlägt und dann, bäm, ist der auf einmal wieder weg, diese vogelschlagsicheren Scheiben. Das war schon sehr imposant, weil der sah auch ziemlich groß aus und es gibt einen Riesenknall, aber zack, am Hubschrauber dran vorbei. Vielleicht arbeitet Airbus ja an sowas, keine Ahnung. Wir wollten da ja mal hin. Wir warten noch auf unseren Termin, Tim, dann können wir ja mal fragen.
Ja, das machen wir.
Das machen wir auf jeden Fall, da freue ich mich drauf. Aber wenn wir schon gerade beim Thema Vogelschlag sind, wir wollten noch ein bisschen was erzählen zum Thema Außenlandung.
Ja, genau, ne? Wir wollten halt mal drauf eingehen, Außenlandung. gerade jetzt, wir arbeiten, wenn wir in der Rettung sind, aber auch mit der Polizei natürlich immer mal wieder mit der Feuerwehr zusammen. Die sind dann vor Ort. Und im Blaulicht hilft man sich, heißt, die helfen oder wollen uns gerne bei der Landung helfen. Aber die meisten wissen gar nicht so, wie mache ich es denn am besten und versuchen irgendwas. Und jetzt versuchen Andreas und ich, glaube ich, mal mit unserem bisschen Wissen, was wir haben, so ein paar Empfehlungen zu geben, wenn man uns im Hubschrauber bei der Landung unterstützen will, was man am besten machen sollte.
Also, fangen wir mal tagsüber an, würde ich mal sagen. Und dann können wir ja noch in die Nacht hinten reingehen, dann wird es ja noch ein bisschen komplizierter. Aber tagsüber ist es natürlich schon mal schön, wenn denn überhaupt die Feuerwehr vor Ort ist, dass wir einen Landeplatz haben, wo schon mal nichts mehr wegfliegen kann, wo keine Plastiktüten irgendwie sind oder Planen oder alles, was irgendwie so beweglich ist, was bei uns in den Heckrotor und in den Hauptrotor fliegen könnte. Das hilft uns schon mal sehr, aber eben auch, dass da keine Personen sind, keine Autos mehr fahren vielleicht. Und was immer ganz schön ist, ist auch, wenn es jetzt auf der Autobahn irgendwie ein Unfall ist, manchmal ist es ja so, wenn es nicht ein zentraler Unfall ist oder ganz viele Feuerwehrautos oder andere Autos da stehen, die alle schon helfen, wo, an welchen freien Platz können wir denn da noch, wenn wir nicht irgendwie einen halben Kilometer weiter parken wollen, weil dann erst die ganze Einsatzfahrzeugreihe zu Ende ist, dass sich da einer hinstellt und mal mit den Armen winkt und wenn der sieht, wir kommen angeflogen, dass er dann die Landestelle frei macht, sodass wir genug Platz haben zum Landen. Weil was ich immer schwierig finde, ist, wenn da jemand steht, der uns versucht einzuwinken im Sinne von jetzt mehr links, mehr rechts und jetzt musst du, jetzt schwebst du, jetzt musst du dich hinsetzen. Das finde ich immer sehr gefährlich. Einmal, weil der uns dann ein Stückchen von dieser Landefläche wegnimmt, aber eben auch, ich nicht weiß, kann der wirklich abschätzen, was er mir da jetzt gerade für ein Signal gibt und wie signalisiert er mir denn eigentlich, wenn jetzt die Landefläche doch nicht so geeignet ist und ich wieder wegfliegen soll eben, ja. Und da wird es dann schwierig, finde ich, bei dem Thema.
Ja. Ja, und es ist ja dann auch in dieser Einsatzhektik, die Autos, die dann da stehen, wenn wir zum Beispiel so eine Autobahn, eine Bundesstraße, whatever nehmen, wo wir dann relativ nah am Unfallgeschehen landen. Wir gucken natürlich, dass wir nicht so nah landen, dass wir die Rettungskräfte behindern, aber wiederum nicht so weit weg, dass unser Notarzt oder unsere Trage dann über hunderte Meter transportiert werden muss. Heißt, wir gucken schon, dass wir irgendwo an den Einsatzfahrzeugen landen. Und da sind natürlich ganz oft Türen auf, Klappen auf. Mhm. Da wäre super, wenn ihr eben nicht vor Ort uns dann unbedingt einweisen wollt, sondern guckt, dass möglichst alle Türen zu sind. Das auf jeden Fall, weil die schlagen wir sonst entweder rabiat zu oder wir schlagen die so rabiat auf, dass sie eventuellen Schaden bekommen. Also macht die zu, die Klappen an den Einsatzfahrzeugen. Mach die auch zu, dann kann da nichts fliegen gehen, weil da landen halt 3-4 Tonnen, die nach unten gedrückt werden. Das macht einen guten Abstrahl. Ja, ansonsten, was kann man noch sagen?
Naja, mach die Klappen zu, nicht nur, weil da könnte was rausfliegen, sondern es könnte auch was reinfliegen. Weil wenn jetzt dann staubiger Untergrund ist oder wir im Herbst landen, zum Beispiel bei euch bei der Feuerwehr im Hof, dann tut es mir immer sehr weh, wenn ich sehe, da ist irgendein Tor vergessen zuzumachen worden und dann liegt da so viel Laub im Hof und das ganze Laub ist dann in der Feuerwache drin oder wir landen auf einem staubigen Acker neben der Straße und es sind immer noch beim Feuerwehrfahrzeug alle Klappen irgendwie offen und ich finde es immer sehr schade, aber ich muss ja dann da landen, ich habe ja nicht so eine große Auswahl. Dann denkt ihr auch noch sehr, sehr lange an uns, bis das letzte Staubkörnchen da wieder raus ist. Das tut mir so leid bei der Landung, aber ich kann ja nichts machen. Es hilft ja nichts, ja. Naja, also von daher sichert das alles ab und dann bleibt doch nicht so viel Dreck übrig am Ende, in den Autos jedenfalls oder in der Feuerwache. Ach ja, und was auch immer gut ist, Kuhzäune, irgendwelche Stäbe, die wir nicht sehen können, ist mir auch mal passiert, wenn man in einem Neubaugebiet landet, wo noch nicht gebaut ist, aber wohl schon irgendwie erschlossen ist, dann sind da manchmal so 30 Zentimeter große Holzpfähle oder 20 Zentimeter große Holzpfähle, die, wenn es ganz schlecht läuft, die gleiche Farbe haben wie die Umgebung, weil da auch noch irgendwie verdörrtes Gras ist oder so. Wenn wir da drauf landen, dann haben wir natürlich von unten wahrscheinlich echt ein Problem an der Zelle, weil ein Loch drin ist oder ein Knick oder ein Riss oder was weiß ich. Damit wird dann markiert, da kommt dann, glaube ich, der Kanal fängt dann da an oder die Stromkabel oder irgendwas wird damit markiert. Also wenn ihr das seht, wenn wir da irgendwo landen, dann schützt uns vor solchen Sachen, markiert es irgendwie, stellt ein Hütchen drüber, das wird wegfliegen, aber ich sehe im Moment, im ersten Moment, da ist ein Hütchen, oder stellt ihr euch selber dahin, dann weiß ich, da ist irgendwie ein Hindernis, dann komme ich der Sache nicht zu nahe, wenn es nicht so viele sind. Hatte ich auch schon, aber ohne Loch. Ja.
Ja.
Das sind eigentlich so die Sachen, wie man uns tagsüber sehr gut helfen kann.
Genau. Und ganz, ganz, ganz wichtig, wenn wir einmal gelandet sind, wartet, bis unser Rotor steht, bevor ihr euch annähert zum Beispiel. Oder wenn ihr seht, dass da irgendwo halt Leute kommen von extern. Das passiert auch immer mal wieder, gerade bei Verkehrsunfällen, dass dann auf einmal Familienangehörige an diesem Unfallort ankommen. Die sind natürlich unter Schock, die kann man nicht kontrollieren, die laufen da wild rum. Und niemand darf in der Nähe des Heckrotors sein. Also Annäherung von hinten an den Hubschrauber müssen dringendst unterbunden werden. Alles, was wir nach hinten nicht sehen, wir können da auch nicht mehr reagieren, wenn wir den Hubschrauber abstellen. Und das ist ein ganz großes Gefahrenpotenzial. Mit dem ummantelten Heckrotor hat sich das verringert, aber es bleibt nach wie vor ein großes Gefahrenpotenzial und sehr, sehr unangenehmes Gefühl für jeden Piloten, wenn sich außerhalb des Sichtbereichs hinten irgendwo was bewegt. Da möglichst sich nicht aufhalten, solange der Rotor dreht.
Und auch wenn der Rotor steht, möglichst viel Abstand halten zu den Rotorblättern, dass wenn ihr da am Hubschrauber unbedingt vorbei müsst, wartet, bis der Pilot ausgestiegen ist, bis da Hütchen stehen, weil wir hatten es leider auch schon, dass dann auch Fahrzeuge von der Feuerwehr bei uns gegen die Rotorblätter gefahren sind und dann bleibt der Hubschrauber halt stehen. Das ist das große Problem. Von den Kosten mal abgesehen, das kostet eine Menge Geld. Ich glaube, was ich sagen kann, ein Rotorblatt ungefähr 130.000 Euro netto. Und das ist dann nur das Rotorblatt. Da ist noch kein Tieflader dabei und gar nichts. Deswegen also auch da, wenn der Rotor steht, passt auf. Wir stellen die Hütchen auf, dass keiner dagegen fährt, dass, weil man die auch sehr schnell übersieht. Die sind dunkel und wenn dann die Autobahn dahinter hochgeht, sieht man sie noch schlechter, dass man da nicht irgendwie gegenfährt. Deswegen da sind wir auch immer ganz schwierig, wenn man uns mit großen Fahrzeugen zu nahe kommt, ein Rotorblätter, ja. Tja, das sind die Gefahren eigentlich, wo man sagen kann, tagsüber. Das Gleiche gilt natürlich auch alles für nachts, aber das ist jetzt auf jeden Fall schon mal der Teil, der für Tag und Nacht gilt. Tim, wie hast du denn gerne nachts die Unfallstelle oder den Landeplatz ausgeleuchtet? Oder landest du lieber im Dunkeln?
Genau, das hatten wir schon mal. Ich bin Verfechter von für kein Licht. Lasst mich komplett im Dunkeln, dann kann ich nämlich meinen kompletten Anflug im Dunkeln machen, von wirklich oben normale Flugfläche, wo ich mich aufhalte, bis an den Boden, habe ich dann keinen Bereich, wo ich dann umswitchen muss auf normale Sicht, sondern ich kann das alles mit meinem Nachtsichtgerät bis unten machen. Ist für mich, habe ich so gelernt, ist für mich das Gewohnteste. Ich weiß, bei dir sieht das anders aus, Andreas.
Ja, ist okay, jeder darf seine machen.
Alles gut, aber von daher gibt es da halt jetzt nicht den perfekten Rat, wie ihr euch da aufstellen solltet. Das ist im Idealfall eine Absprachesache. Wie gesagt, bei der Polizei halten wir es so, dass wir am liebsten da gar nichts haben wollen, weil wir aber auch eben nicht so wirklich ausleuchten können. Bei der Polizei, wenn wir da ausleuchten, dann sind das die Streifenwagen, die sich vielleicht hinstellen und ihr Licht anmachen, und die Kollegen mit der Taschenlampe. Und da kann ich nur sagen, wenn ihr das macht, guckt bitte, dass ihr mit den Taschenlampen den Hubschrauber nicht irgendwo von oben nach unten verfolgt, also nach oben leuchtet, sondern möglichst die Taschenlampe in Kopfhöhe und dann auf den Landeplatz leuchten. Das ist das, was man gut vertragen kann. Da wird man nicht geblendet, weil wenn man mit so einer Taschenlampe in Richtung Hubschrauber leuchtet, dann sieht der Pilot von jetzt auf vielleicht gar nichts mehr, auch sein Landegelände nicht mehr, der wird dann geblendet und das ist suboptimal. Also gutes Ausleuchten ist immer entweder wirklich horizontal oder noch besser leicht von oben nach unten.
Ah, das ist interessant. Das heißt, könntet ihr euch eigentlich die Feuerwehr als Unterstützung bestellen oder müsst ihr das dann, wenn ihr mit der Polizei unterwegs seid, selber ausfechten, das Thema sozusagen?
Nö, wir können natürlich uns Amtshilfe holen, aber in der Regel machen wir sehr selten Außenlandungen und ja, bis die Feuerwehr dann da wäre, sind wir so dreimal unten.
Okay, verstehe. Ja, das wäre jetzt die nächste Frage gewesen, weil ihr wisst ja schneller, was los ist und wo ihr hin wollt dann in dem Moment, ja. Ja, ich bin da alles andere als Tim sozusagen, was das Thema angeht. Ich habe gerne Licht. Ich versuche auch immer, bevor ich losfliege, schon mit der Leitstelle zu klären, wo wir landen können, damit natürlich die Feuerwehr als erste schon mal weiß, wo sie ausleuchten kann, weil sonst geht ja immer wichtige Zeit verloren. In der Regel sind das ja für nachts am allerliebsten Sportplätze. Einmal, weil da schon die Beleuchtung steht. Ich weiß, wie groß ein Sportplatz ist und man da natürlich leicht rein und rauskommt. Deswegen sind die ganz ideal. Auch wenn es mir manchmal für den Rasenwart echt leid tut, weil mir ist aufgefallen, manchmal je kleiner das Dorf, umso perfekter ist manchmal der Rasen. Ich denke, wow, geil, wo bin ich denn hier gelandet? Macht dann halt leider eine Delle da rein, weil wir mit den Kufen da stehen, wenn es viel geregnet hat oder eben auch mit den Rädern. Da ist es bei mir so, durch die Brille ist halt so mein Gefühl, ich sehe zwar alles, aber trotzdem die letzten 300 Meter, 400 Meter, die gehe ich dann trotzdem gerne per Sicht rein, weil ich muss nicht mehr wie durch so ein Fernglas gucken bei den Nachtsichtgeräten, sondern ich muss dann weniger oder brauche nur weniger scannen. Ich habe einen größeren Augenwinkel und ja, sehe das ganz gerne. Ich habe auch gerne Blaulicht an, weil ich dann einfach von Weitem schon sehe, wo ist denn jetzt die Unfallstelle oder wo sollen wir denn hinkommen? Das sieht man ein bisschen besser als die weiße Ausleuchtung, weil nachts, gerade wenn man in einer Ortschaft ist, sind sehr viele Laternen da. Die können alle so aussehen wie das, was ausgeleuchtet ist, je nachdem, was die Feuerwehr zur Verfügung hat. Und auch dann, wie der Tim schon sagt, gerne das Licht von oben nach unten. Schöner Trend ist immer, wenn die Drehleiter mit dabei ist, ist aber keine Pflicht, weil die kann natürlich von oben nach unten leuchten. Aber ansonsten auch, ja, Scheinwerfer auf den Landeplatz. Und wenn ihr seht, da sind Hindernisse, wie zum Beispiel, das hatte ich auch mal auf dem Parkplatz, stand mittig irgendwie ein Basketballkorb, strahlt den an, dass wir sehen, wow, okay, danke, da ist ein Hindernis. Wir haben zwar Scheinwerfer und Suchscheinwerfer am Hubschrauber, aber da sieht man weitaus nicht alles mit. Und deswegen, also ich freue mich immer über Licht und Blaulicht und Warnblinker, könnt ihr alles anhaben. Ich bin so ein Lichttyp und freue mich darüber. Nur nicht, wenn ich geblendet werde. Deswegen, ich liebe es am liebsten, wenn man drei Seiten von einem Gelände ausleuchtet oder zwei, dass ich eine habe, wo kein Licht steht, weil dann drehe ich mich mit dem Cockpit, wenn es der Wind erlaubt, so hin, dass ich rauf und runter gehe dahin, wo keine Scheinwerfer sind. Dann werde ich einfach nicht geblendet und dann passt das echt super. Und dann bin ich auch gerade, wenn ich starte, schneller wieder in dem Nachtsichtmodus drin, weil die Augen müssen sich an die Dunkelheit gewöhnen, als wenn ich gerade so im letzten Stipp dann diesen hellen Scheinwerfer verlasse und dann erstmal nichts sehe, wenn ich raus in die Nacht starte. Da freue ich mich immer drüber.
Mhm. Ja, wir werden zusätzlich auch oft gefragt, wie groß muss denn jetzt eure Landefläche eigentlich sein?
Oh, das ist ein tolles Thema. Ja, das stimmt.
Gibt es da eine eindeutige Antwort?
Ja, 2D mal 4D nachts und tagsüber 2D mal 2D. Du kannst es auch unterschreiten, dann auf eigenes Risiko. Ne? Ist ja immer so, ne? Du kannst ja alle Regeln brechen, aber ich habe auch eigenes Risiko. Also jetzt fragen mich alle wieder, was ist denn D? D ist Dimension, ist praktisch von der vordersten Blattspitze gemessen bis zum bis zur hintersten Stelle am Heck, die Dimension des Hubschraubers. Das ist das, was 2x2 für tagsüber gilt. Und das ist dann, also wenn man, ich sag mal so, wenn man 15 Meter nimmt, ist man mit allen Hubschraubern safe, auch mit der 155, dann passt alles rein. Da in den 15 Metern passt es. Das heißt, 30 mal 30 Meter tagsüber, 30 mal 60 Meter wären es nachts. Kleiner geht auch. Aber da muss man sich hinterher wieder, wenn es schief gehen würde, immer doofe Fragen gefallen lassen von der Staatsanwaltschaft, dem Richter, der Versicherung, wem auch, der Polizei, keine Ahnung von wem auch immer, wenn es dann schief geht. Da muss man das schon gut begründen können, warum man das unterschritten hat und warum man das Risiko eingegangen ist. Gehen tut es.
Ja, genau. Und jetzt ist halt immer die Frage, was braucht man wirklich und was ist der Einsatzanlass? Man nimmt natürlich in der Regel das Größtmögliche. Das ist uns natürlich am liebsten, wie der Andreas eben gesagt hat, wenn wir irgendwo einen Sportplatz haben, das ist von der Größe für uns super. Wenn wir jetzt aber nur einen Tennisplatz haben, dann funktioniert das auch. Aber es ist natürlich kleiner und nicht so angenehm.
Und also von daher ganz rot danach oder braun, wenn du da landest.
Ja, natürlich landen wir nur in Wimbledon auf Gras. Ja, oder genau. In Westfalenhalle gibt es ja auch Grasplätze. Also, ja. Das macht dann natürlich Sinn, wenn wir dahin gehen. Ja, und je nach Einsatzanlass. Also je schwerwiegender der Einsatzanlass ist, sage ich mal, je näher wir an den Einsatzorten müssen und je wichtiger es ist, dass wir landen, desto mehr versuchen wir natürlich, bis zu einem Punkt, wo wir sagen, okay, das wird jetzt langsam unsafe. Da begeben wir uns in eine Gefahr, die nicht mehr verhältnismäßig zu unserem Einsatz ist. Das ist dann Pilot's Decision auch. Die sollte in den Dimensionen, die Andreas eben genannt hat, ist eigentlich immer safe. Aber ja, wir unterschreiten das auch, je nachdem, wie wichtig und der Einsatz ist und wie schnell er erfolgen muss.
Das ist richtig. Also das, was ich jetzt gesagt habe, das ist nicht erfunden. Das gibt es auch schriftlich alles, diese Vorgaben. Aber wie gesagt, die kann man unterschreiten. Tim hat das ja schön erklärt. Was ich in meinem Hinterkopf habe, ist, was ist denn, wenn jetzt bei mir ein Problem auftritt oder ich abgelenkt bin, es tritt irgendein Fehler auf und ich auf einmal irgendwie nach rechts, links abdrifte, der Heckrotor nicht mehr so funktioniert, wie ich will, ich fange mich an zu drehen. Wenn ich dann halt so einparke, dass ich eigentlich gar keinen Platz habe, um mich groß da noch zu bewegen, dann passiert natürlich schneller irgendwas. Also ich muss immer im Hinterkopf haben, ich kann auch ein Problem im Hubschrauber kriegen und dann brauche ich den Platz, um mich bewegen zu können. Deswegen parke ich nie so ein, dass ich nur einen Meter links und rechts habe. Das wäre ein Wahnsinn. Da reicht ja schon Windstoß, eine Sekunde nicht aufgepasst und dann hängt man da drin. Also sowas möchte ich nicht. Und wir machen halt auch unfassbar viel Wind, wie der Tim das vorhin gesagt hat. Gerade bei der 145, die macht mehr kaputt als die 155, weil der Downwash da viel zentrierter ist. Und das heißt, wenn ich irgendwo lande, es fliegen halt auch Mülltonnen, wenn es in der Ortschaft ist, dann fällt die Leiter im Garten um. Da kann so viel kaputt gehen. Also auch das muss ich als Pilot immer im Auge behalten oder ihr auch gerne, wenn ihr uns unten bei der Absicherung helft. Denkt dran, in einem größeren Umkreis fliegt alles, was da steht, auf jeden Fall weg. Und das muss auch nicht sein. Da machen wir also wirklich viel kaputt, wenn der Landeplatz so klein ist. Ja. Gartenmöbel. Fliegen. Zack, die fliegen irgendwo gegen. Muss nicht sein. Machen wir nur Sachen kaputt.
Ja, Leute, die denken, ach, da kann ich noch mit dem Fahrrad in 20 Meter vorbeifahren, muss nicht garantiert sein. Also es gab auch schon genug Unfälle, wo ein Fahrradfahrer dann meinte, ach, da fahre ich noch schnell vom Hubschrauber lang und dann kam der Downwash und dann war es das mit dem Fahren. Da war der Arm gebrochen, weil man mit dem Fahrrad nämlich einfach weggeweht wurde. Das darf man nicht unterschätzen. Wie gesagt, das sind 3-4 Tonnen, die da nach unten drücken. Das ist schon erheblich und die atmet man nicht mal eben so weg.
Ja, und nach oben brauchen wir ja noch mehr, weil du musst ja diese 3-4 Tonnen jetzt nicht nur absacken lassen, sondern jetzt musst du sie auch noch hochheben, ne? Und dann, wenn dann einer auf die Idee kommt, ach, der Hubschrauber ist gerade gestartet, jetzt fahre ich schnell mit dem Fahrrad vorbei, dann hatte ich auch schon Peng, aber der fiel bei mir nur in die Wiese rein. Dem ist nichts passiert, ja. Dann ist das Thema auch groß. Ja, also so kann man uns unterstützen, indem man auch bei den Landeplätzen immer guckt, dass da möglichst nichts wegfliegen kann, nichts Großes ist. Und meine Crew guckt auch immer mit raus, die Crew vom Tim auch. Und deswegen bin ich auch manchmal ganz froh, wenn wir vorne mit Envis fliegen und der Arzt hinten keine auf hat, der sieht da manchmal auch Sachen, die wir mit Envis-Gläser nicht so schnell gesehen haben, weil er nach hinten rausgucken kann. Da war ich auch schon mal in der Ortschaft über so eine riesen Zeltplane drüber, die habe ich nicht gesehen, die war genauso dunkel wie die Nacht. Er hat gesagt, hier, starte noch mal durch, ja. Die Feuerwehr hatte uns die Wiese extra ausgeleuchtet, aber ich habe da auch gesagt, der war einfach nicht zu erkennen und dann bin ich von der anderen Seite angeflogen, das hat dann gepasst.
Ja, und abschließend, ihr könnt uns immer gerne ansprechen, wenn wir gerade nichts zu tun haben, hört sich jetzt doof an, aber wenn wir da gerade nicht gebraucht werden und am Hubschrauber stehen und vielleicht eine Nachflugkontrolle machen oder ein bisschen was ins Bordbuch eintragen, kommt ruhig vorbei. Wenn wir gerade uns noch konzentrieren müssen, was machen müssen, sagen wir das. Ansonsten freuen wir uns immer über Gespräche und Besuch, weil ihr bringt auch immer lecker Getränke mit. Gerade die Leute von der Feuerwehr, muss ich mal sagen, werden wir immer hervorragend versorgt. Vielen Dank an alle Feuerwehren, die ich bisher getroffen habe. Ist immer perfekt.
Oh, wie der Marburger Kühlschrank in der Uni Marburg. Der ist auch immer perfekt, muss man sagen. Ja, genau. Tim, du hast ja schön gesagt. Dann vielen Dank fürs Zuhören an euch. Wir wünschen euch einen ganz tollen Start in diesen schönen Donnerstag. Ich bin alarmfrei geblieben. Mal gucken, was der Rest des Tages noch so bringt. Danke auch dir, Tim, für deine Zeit.
Ja, danke dir, dass du das während des Dienstes möglich machen konntest. Und danke den Einsätzen, die nicht gekommen sind.
Die haben sie alle aufgehoben. Die darf ich jetzt abarbeiten. Und dann passt draußen auf euch auf. Bis bald.
Macht's gut. Tschüss.
Macht's gut. Ciao.